Hallo und herzlich willkommen, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, bei Zeitzone, der Podcast rund um das Thema Uhren, Zeit und Genuss. In dieser Folge feiern wir eine kleine Premiere in dieser vierten Staffel, und zwar ein neues Format. Ich spreche vom Community Talk. Was ist das und was erwartet euch? Ich hatte angekündigt, dass ich mehr mit euch da draußen in den persönlichen Austausch gehen möchte, herausfinden möchte, was euch bewegt, was eure Leidenschaft entfacht rund um das Thema Uhren, mit euch über spannende Uhren aus eurer Geschichte, aus eurer Sammlung zu sprechen und eben euch in den Vordergrund als Community zu stellen. Das ist das Ziel dieses Formates und ich kann euch versprechen, es macht mir jetzt schon einen riesigen Spaß. In dieser ersten Folge des Community Talks habe ich den lieben Martin zu Gast, mit dem ich einen sehr spannenden Austausch über seine Sammlung, über seine entfachte Leidenschaft für Uhren spreche. Und glaubt mir, es ist nicht nur gute Unterhaltung, sondern für den einen oder anderen vielleicht noch das eine oder andere Thema, über das man mal ein bisschen nachdenken kann, mit dabei und vielleicht die eine oder andere Uhr, die ab sofort auch auf eurem Zettel steht. Ich wünsche euch viel Spaß bei Zeitzone, diesem neuen Format, dem Community Talk, und jetzt reinhören und Spaß haben. Ja, guten Tag, liebe Uhrenfreunde da draußen. Wir starten in eine neue, besondere Reihe, beziehungsweise Reihe kann man es ja fast nicht nennen, sondern einfach in spannende Folgen, die da auf euch zukommen, immer mal wieder im direkten Austausch mit euch. Und wenn ich meine im Austausch mit euch, dann mit denjenigen und diejenigen, die da so fleißig zuhören. Und heute darf ich einen lieben Zuhörer begrüßen, der auch sehr fleißig, was das Thema Uhren betrifft, aktiv ist, auch auf Instagram und Co. und da immer was Kluges zu sagen hat. Und das meine ich positiv und nicht negativ. Es gibt ja klug zu sagen, so oder so. Und in diesem Sinne, hallo lieber Martin, herzlich willkommen hier in dieser, in diesem neuen Format. Und du machst quasi den Anfang.
Hallo Daniel und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und mich dann auch als Erster einweihen darf. Das ehrt mich natürlich sehr.
Absolut, ja. Also ich bin sehr gespannt, wo die Reise denn mit diesem neuen Format hingeht. Aber ich merke schon auch jetzt gerade im Vorgespräch mit dir, das wird doch sehr lustig, vielseitig und da wird doch das ein oder andere Mal auf den Tisch kommen, was man vielleicht so gar nicht so bespricht oder im Auge hat.
Auf jeden Fall.
Wir wollen heute über einiges sprechen. Im Vordergrund steht, wie angeteasert, ja auch so deine persönliche Uhrensammlung. Aber bevor wir über die Sammlung selbst sprechen, gibt es noch einige Punkte drumherum, die natürlich sehr wissenswert sind. Wir fangen einfach mal damit an, dass du den Zuhörern mal sagst, wer bist du eigentlich und vor allem, wie bist du zu dem Thema Uhren gekommen?
Wer bin ich? Mein Name ist Martin Wingenbach, auf Instagram bekannt, oder wie man heute sagt, aka oder alias Fussel Wingenbach. Ich komme aus dem Westerwald, zwischen Frankfurt und Köln, so für die, die sich da geografisch nicht so gut auskennen. Wie bin ich zu Uhren gekommen? Das war schon aus Kindheitstagen. Mein Papa war Uhrenliebhaber gewesen, aber hat sich halt für schöne Modelle interessiert und nicht unbedingt für Marken oder Prestige. Und ich fand damals irgendwie Uhren schon immer faszinierend und dass die irgendwie was Anziehendes hatten. Und habe dann irgendwann von ihm mal eine Uhr geschenkt bekommen vom Deutschen Fußballbund. Da hatten wir so den Fußballplatz auf dem Ziffernplatz gesehen und die 12 und die 6 waren 2 Tore. Und auf dem Sekundenzeiger ist ein Fußball mit rund gelaufen. Und die habe ich auch Tag und Nacht getragen, bis sie irgendwann dann im Planschbecken einem Wasserschaden erlegen ist. Und das war meine erste Uhr gewesen, die ich immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung habe. Leider nicht mehr besitze, was mich heute ärgert, weil ich sie irgendwie gern hätte wieder aufarbeiten lassen und sie einfach nur behalten hätte aus Nostalgiegründen. Ja, und dann ging damals das, ich glaube, jeder kann sich daran erinnern, das G-Shock-Zeitalter los. Jeder hatte gefühlt eine G-Shock am Arm. Jede, außer ich. Und das war sehr traurig gewesen. Ich hatte so einen günstig Abklatsch geschenkt bekommen. Ich habe ihn getragen, gerne getragen, aber es war halt keine G-Shock gewesen. Und die hatte ich eigentlich angehabt, bis meine Schulzeit rum war. Und habe mir dann das erste Mal eine, ja, Quarzuhr am Stahlband gekauft bei Karstadt, ich glaube für um die 50 Euro oder so, die ich dann auch sehr, sehr lange anhatte. Genau 2 Jahre bis zum ersten Batteriewechsel und da lief sie nicht mehr. Ja, mittlerweile war ich aber schon auf der Meisterschule gewesen und habe mir dann von meinem ersten Meistergehalt meine erste Uhr gekauft, mit der eigentlich alles so richtig losging. Die komplette Faszination rund um die Uhr. Das war eine Lotus 24-Stunden-Sonderedition, die ich jetzt immer noch in meiner Sammlung habe. Ja, und damit war das Feuer entfacht und die Liebe zur Uhr da.
Das heißt, quasi von ja, Kindheitsbeinen an in die richtige Richtung, möchte ich es mal nennen, erzogen. Ne? Also,
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
das heißt, mal kein, wie sagt man da neudeutsch dazu, kein Quereinsteiger, sondern quasi von Anfang an mehr oder weniger um die Linie der Uhr drumherum getanzt und dann, wenn man sich dann immer mehr leisten kann, auch immer mehr anschaffen kann. So der Fluch und Segen unseres Hobbys.
Richtig, genau so.
Ja, das heißt, du bringst ja im Prinzip schon eine größere Zeit an Erfahrung mit Uhren mit und zeigst das ja auch immer wieder so ein bisschen in deinen Kommentaren. Die sind ja immer recht fundiert, wie ich finde. Jetzt sagst du, der erste Uhrenkauf war die Lotus mit 24 Stunden. Jetzt würde mich mal interessieren, weil ich immer wieder in den Gesprächen mit anderen, auch in diesem Podcast und selbst auch in der Special-Reihe, die ich ja mal hatte, Juweliere im Wandel, kam immer wieder das Thema auf, ja, so die erste Uhr, die ein paar Euro mehr gekostet hat. Das war immer etwas, gerade wenn man vielleicht jetzt noch etwas jünger ist, immer so ein bisschen schwierig beim Juwelier, sich da so richtig ja, Gehör zu verschaffen, vernünftig, ich sag jetzt einfach mal, bedient und wahrgenommen zu werden. Wie war da so dein Erlebnis beim ersten Uhrenkauf in der etwas mehr als 50-Euro-Klasse?
Es war sehr angenehm gewesen. Also trotz allem, den Juwelier kannten wir halt von der Familie her schon ewig, weil da auch generell Schmuck gekauft wurde für meine Oma zum 70. Geburtstag und weiß der Kuckuck was. Also man kannte sich quasi schon. Ich weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat, eher wahrgenommen zu werden, aber ich war trotzdem von Anfang an Kunde gewesen, auch wenn ich sehr jung die Tür aufgedrückt habe. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass die Uhr halt kein Vermögen gekostet hat. Den Preis habe ich immer noch im Kopf. Das waren 119 Euro, die Uhr gekostet hat. Aber das war schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Ich meine, 119 Euro ist nach wie vor immer noch viel Geld, je nachdem, für was man es gerade ausgibt. Für mich war das halt, ja, ich habe mir von meinem eigenverdienten Geld meine erste eigene richtige Uhr, die mir halt wahnsinnig gut gefallen hat, gekauft. Und die ich danach mit, ja, irgendwo schon mit Stolz getragen habe. Also nicht, um nach außen zu zeigen, guck mal, was ich mir gekauft habe, sondern für mich selbst. Das habe ich mir erarbeitet und das ist mein Hobby und mir gefällt das. Und das war halt so dieses, ja, wie man so schön sagt, der innerliche Monk befriedigt worden, dass es insofern zusammenpasst. Ja, und das war halt rundum ein schönes Erlebnis. Also vom Kauf über. Das Armband wurde angepasst, man hat dann voller Stolz die Box in die Tüte gepackt und mit nach Hause transportiert, die ich auch noch habe, nebst der Uhr. Ja, also insofern, da hatte ich keinerlei Beschwerde, die ich da hätte irgendwie loswerden können oder ja, irgendwie ein komisches Erlebnis, sondern von Anfang bis Ende ein sehr schönes Erlebnis gewesen.
Das klingt sehr, sehr positiv. Das hört man auch anders. Hat sich das im Laufe der Zeit fortlaufend so bestätigt oder sagst du ab einem gewissen Punkt, ich sag mal, wir kommen ja noch auf deine Sammlung zu sprechen, das sind ja dann auch Uhren dabei, die dann, ja, leider Gottes nicht für 100 Euro zu kriegen sind.
Alter, nein.
So muss man es ja sagen. Also ich hätte kein Problem damit, jede Uhr für 100 Euro zu kaufen. Das muss man ja mal so sagen. Von daher, wie du
Bin ich
ja auch
sofort bei
sagst,
dir, Daniel.
100 Euro sind Geld. Und wir hatten ja, ich meine, die Tage ja auch das Thema mit Invicta, das ich ja auch immer wieder aufbringe.
Genau.
So ein Victor Pro Diver, glaube ich, ist der korrekte Name mit NH35 Werk, also die abgewandelte
Richtig.
R-irgendwas Nummer von Seiko. Für, ich sag jetzt mal, roundabout 100 Euro. Ja, also man kriegt für sein Geld schon was, auch zu jedem Budget, und das ist ja auch wichtig. Wir können ja nicht den ganzen Tag über Patek, Rolex und Co. reden, sondern wir müssen ja auch mal über Uhren reden, die jeder sich leisten kann. Mein Lieblingsthema leisten und bezahlen können sind jetzt Opa Schuhe.
Richtig, richtig.
Und von daher ist jedes Budget auch immer, ein Budget sagt ja im Prinzip was darüber aus, was man ausgeben kann, Schrägstrich will. Und daher ist jedes Budget auch immer richtig. So, und da muss man halt schauen, was kriegt man dafür. Und solange es keine Modeuhr ist, bin ich auch mit allem zufrieden.
Da bin ich bei dir, das stimmt. Das stimmt.
Genau. Ja, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Ich war bei dem Thema, ja, du hast ja dann auch die ein oder andere höherpreisige Uhr bei dir in der Sammlung mit drin. Da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen. Hast sich da dein Kauferlebnis mal so verändert? Weil ich denke, es ist ja zugegebenermaßen schon ein Unterschied. Kenne ja alle den Juwelier ums Eck, der hat so, ich sage jetzt mal, gewisse Modemarken oftmals noch mit dabei, ne? Beispielsweise jetzt Festina und ähnliche Geschichten oder wie heißen sie, Fossil und sonst was, ist ja manchmal auch noch so alles ein bisschen heimlicher, nicht heimlicher, als jetzt vielleicht beim Konzessionär mit Breitling und Co. am Start. Hast du da irgendwas, wo du sagen kannst, das war auch ein durchgehend gutes Erlebnis, oder kannst du da was berichten?
Also ich habe generell, um das schon mal streichen zu können, also das negative Erlebnis habe ich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, noch nie gehabt. Das stimmt nicht. Letzte Woche erst. Kann ich gleich noch kurz erzählen. Also so, was meine Uhrenkäufe betrifft, nie gehabt. Weder bei dem Juwelier, wo ich halt noch fortfolgend ein, zwei Uhren gekauft habe, so wie bei meinem Konzessionär, wo es dann halt mit den teureren Uhren losging. Nie was Negatives, wirklich immer positiv verbunden und auch Sachen, wo ich mir sehr gerne dran zurückdenke, wenn man dann die Uhr anzieht, dass man nochmal so kurz das Kauferlebnis im Kopf hat oder auch so die ersten Gespräche, die man mit dem Verkäufer geführt hat. Ich glaube, ist nur eine Vermutung, ein kleiner Vorteil ist, wenn man mit dem Verkäufer ins Gespräch kommt und er einmal merkt, okay, ich möchte eine Uhr nicht kaufen aus Investmentgründen, sondern weil ich wirklich die Marke toll finde und die Uhr toll finde und Uhren im Allgemeinen toll finde, weil die meisten Uhrenverkäufer sind ähnliche Freaks wie wir. So habe ich das zumindest mal kennengelernt. Das ist das eine. Und das andere, dass ich glaube, es auch ein kleiner Vorteil ist, wenn man sich schon ein bisschen mit der Materie auskennt und halt auf quasi unserem Freak-Niveau miteinander reden kann. Ich glaube, dass das auch ganz gut ankommt und zumindest zeigt, ja, man hat Interesse an der ganzen Sache.
Das stimmt, also das kann ich bestätigen. Ich finde es dann persönlich immer ein bisschen schade, auch wenn man dann zu einem, ich sag mal, vermeintlich was, ja, guter Juwelier, da können wir jetzt schon wieder philosophieren, was ist das? Aber wenn man zu einem Juwelier, der verschiedene Marken hat, auch ich sag mal Luxusmarken im Angebot hat, geht, und dann habe ich jetzt persönlich schon oft erlebt, du hast da zwei Sorten an, ja, nennen wir es einfach mal personalneutral. Einmal ja den Uhrenfreak, der da steht und mit dir stundenlang reden könnte und am Schluss vergisst, dir was zu verkaufen.
Genau.
Das ist mir sehr sympathisch und da gebe ich dann auch gerne mal einen Schein mehr aus. Es gibt allerdings auch sehr viele, auch in diesem Segment, wo du dann sagst, ja, was ist denn da für ein Uhrwerk drin? Und dann kommt ja ein Automatikwerk oder irgendwas von ETA oder weiß ich nicht. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, ne? Man kann sich
Ja.
ja nicht nur auf den Kunden einstellen, der kommt und sagt, oh, sieht toll aus, den Namen, der da draufsteht, finde ich gut, den finden vielleicht andere auch gut, kaufe ich. Das begegnet mir leider sehr, sehr häufig in dem Segment. Und aber es ist ja umso schöner, wenn du da andere Berichte sozusagen hast, ja.
Ich war vor ungefähr einem Jahr mit einem, na schon 2 Jahre her, mit einem guten Freund von mir unterwegs, der sich eine Automatikuhr kaufen wollte, aber so, ja, im Bereich bis 500 €. War völlig offen für alles gewesen und hatte mich damit an die Hand genommen, da mit ihm zu gucken. Auf jeden Fall sind wir aber nicht direkt zu meinem Konzessionär gefahren, wo wir im Endeffekt doch gelandet sind und sind ja paar Juweliere, paar Schmuckhändler abgeklappert und das war ein ganz, ganz fürchterliches Erlebnis, weil ich die Tür aufgedrückt habe und habe gefragt, ob sie Automatikuhren hätten und wo die dann rum einzusehen wären. Und die gute Frau guckt mich an und sagte, Automatikuhren, sowas kauft doch heute kein Mensch mehr. Ah, okay, kauft heute keiner mehr. Okay, dann beschäftige ich mich wohl schon seit Jahren mit dem falschen Hobby. Ja, das war halt sehr ernüchternd gewesen, ja.
Ja,
Und
also.
allein, dass ich jetzt so aufschlussreich und beratend und freundlich behandelt wurde, war das dann auch das letzte Mal, dass ich da war. Ja, hat mir halt auch gezeigt, dass man dann doch besser seinem Konzessionär, den man hat, dann treu bleibt, weil wo man gute Erfahrungen gemacht hat, sollte man dann doch wieder hingehen. Im Endeffekt waren wir auch da und dann war alles wieder top, ja.
Das ist sehr interessant. Da sieht man, wir alle hier liegen komplett falsch. Ja, geht alle ins Eck,
Definitiv.
schämt euch. Automatikuhren.
Alle auf dem falschen Dampfer unterwegs, ja.
Ihr Mumien. Nee, herrlich. Also, ich glaube, allein wenn ich jetzt mal so schaue, wer hier so alles zuhört und wenn man natürlich auch bei den Kollegen, ich sage jetzt mal von YouTube vorbeischaut, dann glaube ich, gibt es da doch sehr viele, die das tun. Und sogar hier aus meiner Gegend, wo ich ja herkomme, wo die ganzen Amerikaner stationiert sind, auch die sind sehr, sehr affin für Automatikuhren. Ganz im Gegenteil, da hat Quartz schon fast einen ziemlich negativen Ruf, was an dieser Stelle ja auch gesagt werden muss, auch Quatsch ist.
Schick.
Das ist ja, kommt ja auch immer darauf an, über was reden wir für einen Quarz. Ne? Jetzt muss ich halt doch das Beispiel bringen, wenn wir jetzt über Patek Philippe Quarz reden in der Uhr, wo das Werk zu 95% einem Automatikwerk entspricht und dann am Ende halt doch die Batterie drin ist, dann ist Quarz immer recht relativ. Aber Quarz ist ja auch nicht schlecht. Es gibt ja auch Einsatzzwecke, ne? Das sind wir gerade bei Tooluhren und Co., wo es durchaus auch angebracht ist, vielleicht mal wegzugehen aufgrund der möglicherweise Stoßempfindlichkeit und Co. von Automatikwerken. Natürlich, wer da ein allgemein sehr gutes Rezept hat, ist Sinn. Die kriegen das hin mit Automatik und mit halt alles aus Uhren. Aber ist es auf jeden Fall sehr berechtigt, auch Quarz zu tragen. Auch ich habe eine Quarzuhr, von der trenne ich mich jetzt zwar aktuell, ist jetzt also kein gutes Beispiel, aber das ist auch eine super Uhr. Das ist von der Tissot-Uhr, die immer mal schnell ans Handgelenk geht, wenn man jetzt auch wirklich keinen Bock hat, jetzt irgendwas zu stellen machen und zu tun. Und wenn man schnell aus dem Haus muss, mal schnell in den Discounter ums Eck, dann muss es nicht die Breitling sein. Ne? Direkt.
Pulver.
Aber auch das steht ja jedem frei. Mittlerweile glaube ich ja, dass sehr viele Marken, die recht teuer sind, absolut zu Understatement-Marken gehören. Ne? Also von recht teuer müssen wir ja jetzt mal so ein bisschen im Uhrenkosmos auch Rolex ausklammern. Rolex ist rein listentechnisch mehr oder weniger vernünftig im Preis angesiedelt. Das, was da grau passiert, ist ja jetzt ein anderes Thema. Aber wenn wir mal Grand Seiko uns anschauen, da kannst du ja auch 8.000, 9.000 ausgeben locker. Und wenn du so eine Uhr am Arm hast, dann sagt da kein Mensch was da. Also guckt wahrscheinlich nicht mal jeder ans Handgelenk. Zu Unrecht, da gibt es echt sehr viel zu entdecken. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Das
Auch
Thema.
da wirst du merken, dass egal welche Uhr du am Handgelenk hast, es wirklich interessant ist, wie wenig Leute doch erkennen, was man am Arm hat oder dass man überhaupt irgendwas am Arm hat, was in einem anderen Preissegment ist. Also ich habe bis jetzt meistens fliegt das komplett unter dem Radar, egal was da draufsteht.
Das stimmt, ja. Also das, da kann ich dir absolut recht geben. Ich finde, ich werde manchmal komisch angeguckt, wenn ich meine Longines Hydro Conquest anhabe, die ich, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2019 gekauft habe. In Blau Bicolor, also mit Gold. Ne? Das sieht ja dann gleich
Ja.
aus. Ne? Gold, oh, das. Aber
Ja,
es ist
ja.
dann am Ende eine Uhr für 1000 Euro. Ne? Also ich habe sie noch für knapp 1100 damals gekauft. Heute sind die ja im Preisniveau deutlich angestiegen, bewegen sich so um die 1400, 1500 Euro. Aber die sind ihr Geld absolut wert und es ist halt keine Rolex. Ne? Sage
Richtig.
ich jetzt mal. Aber dieses allein, dass es Bicolor ist, das muss ja dann. Da muss ja dann richtig Geld irgendwo sein. Ich suche es, wenn ich es finde, sage ich Bescheid. Ja,
Genau.
super. Jetzt haben wir ja schon über sehr vieles gesprochen. Sehr interessant. Wir sehen, wir tauchen hier rechts und links in die Themen ab. Es bleibt auf jeden Fall mal festzuhalten, dass du zum Glück recht viele positive Erfahrungen gemacht hast mit der einen negativen Anekdote, die wir, glaube ich, alle irgendwo kennen, dass man irgendwo reingeht und dann irgendwie entweder angeguckt wird, so ein bisschen nach Bahnhof, oder eben vielleicht auch gar nicht angeguckt wird. Das finde ich manchmal noch das größere Übel. Ahnungslosigkeit ist ja zum Glück nicht strafbar. Aber wenn man was Schönes, was verkaufen will, für was man auch Leidenschaft hat, sollte das auch irgendwie rüberkommen.
Richtig.
Und ja, das Thema Uhren kaufen, verkaufen, Juweliere, da könnte man, glaube ich, noch zig Special-Reihen machen. Da hat jeder so seine Erfahrungen, seine besonderen Wünsche an das Ganze. Und ja, wir müssen einfach von Erfahrung zu Erfahrung leben und hoffen, dass es das alles ganz gut wird, beziehungsweise einen Konzessionär finden, so wie du offensichtlich, bei dem man sich wohlfühlt und gerne kauft. Ich persönlich habe leider das Pech, dass hier bei mir so direkt sag mal, im kleinen Gebiet drumherum, regional, es sehr, sehr schwierig ist mit Juwelieren. Ich habe zwar einen, der direkt, ich sag mal, eigentlich müsste ich aus der Haustür fallen. Und hat auch interessante Marken mit Tudor, Longines und Co. Aber ist, was der Service am Kunde betrifft, etwas schwierig. Ja?
Und gerade das macht sehr viel aus, dass man sich da wohlfühlt, ja.
Ja, wenn man gesagt kriegt, es wird sich gemeldet oder man tut dies und jenes und dann hört man nie wieder was, ist das schon etwas schwierig. Ich bin gespannt. Ich war gerade vor kurzem dort und habe mir eine schöne Uhr angeschaut, die ich eigentlich auch bestellt haben wollen hätte, sozusagen. gehabt haben hätte, sozusagen. Besseres ausgedrückt. Und die aber mittlerweile auch mit einer Wartezeit belegt ist. Wir reden nicht über Rolex, sondern über Tudor. Das ist
Ja.
erschreckend mittlerweile. Stört mich persönlich nicht, wenn es heißt, ich muss 4 Wochen, sage ich schon, 4 Monate auf eine Uhr warten. Aber ich finde es sehr interessant. Ich habe mich nämlich dann parallel mal so ein bisschen, was man ja so als Uhrenverrückter macht, auf Chrono24 ist ja dann so mal das Google der Uhren, mal geguckt, was die da aktuell kostet, gebraucht und bin erschrocken, dass selbst Chrono24 selbst die Uhr teurer eingestellt haben, gebraucht wie neu, als die Liste neu kostet. Wir reden nicht über eine, was weiß ich was, besondere Uhr, sondern es geht in dem Fall, was ich mir angeschaut habe und was ich ganz interessant finde, die Tudor Royale, ja, in 41 mm als Day-Date-Variante. Und die kostet Liste 2,2. Und wird flächendeckend relativ schon für 2,5, 2,6 angeboten. Und ja, finde ich interessant einfach. Ich meine, wir reden von 4 Monaten. Ne? Also 4 Monate, 500 Euro,
Ist
kann man machen.
erträglich. Ja, auf jeden Fall.
Also ich sage mal, Vorfreude ist ja meistens auch die schönste Freude. Ne?
Eben, eben.
Gut, genug über Juwelieren geredet. Jetzt wissen wir, glaube ich, schon so ein bisschen was, wie du so unterwegs bist mit deinen Uhren. Jetzt, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, deine Sammlung ist ja schon sehr, ja, budgetunabhängig. Also, wie wir ja im Prinzip, glaube ich, schon deutlich gemacht haben, ob jetzt 100 Euro oder noch mindestens mal eine Null hinten dran. Du bist vielseitig unterwegs, auch vielseitig, was die Uhren selbst betrifft, also von der Dresswatch über den Diver. hin, da ist alles dabei, bis hin zu den schönen, farbenkräftigen Modellen. Wollen wir einfach mal so ein bisschen in deine Sammlung einsteigen.
Sehr
Und
gerne.
vielleicht fangen wir mal mit dem Lieblingsstück deiner Sammlung an. Ich meine, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, eines der liebsten Stücke ist sicherlich die erste Uhr, die Lotus. Was ist so dein Favorit?
Also Lieblingsstücke sind drei oder vier drin. Also das hängt zum einen natürlich mit dem sentimentalen Wert zusammen. Dann, wie gesagt, die Lotus als erst gekaufte Uhr und dann natürlich auch die Uhr, die man am liebsten trägt oder wo man der Meinung ist, die passt am besten zu einem. Ja, und das ist dann auch gerade die Uhr, mit der man halt wirklich mit der Tür ins Haus fällt. Das ist der Breitling Super Avenger in 48 mm. Das ist so, ja, vom Gewicht her wie ein Kleinwagen am Handgelenk. Aber das ist halt, also Breitling Super Avenger ist halt für mich so der Inbegriff einer Uhr und der Inbegriff von Breitling. Das ist halt, das war Liebe auf den ersten Blick und auch gerade als das Modell rausgekommen ist, ja, war klar, muss ich haben.
Ja, also das kann, normal könnte ich jetzt so viel dazu sagen, aber ich verbleibe heute einfach mal damit, kann ich nahtlos unterschreiben. Ich habe meine Avenger, das war die Avenger in Titan, die habe ich vor kurzem aufgegeben und das dann als nächstes stand auf der Einkaufsliste Avenger. Also man sieht,
Ja.
tolle Uhr und du hast sie mit weißem Ziffernblatt.
Genau.
Sehr, sehr schick und ja, wuchtig, das muss man natürlich wissen. Wobei 48 mm, wenn das dabei steht, da kann man sich ja seinen Teil denken. Also für Handgelenke, wie es denn meine sind, bei denen 41 gerade so durchgeht, ist 48 doch sehr interessant. Und eine wahnsinnig schöne Uhr, gerade mit dem weißen Ziffernblatt und dem Rot mit eingearbeitet beim Sekundenzeiger. Das ist ja sehr, sehr schicke Uhr und lohnt es sich mal anzugucken. Und vielleicht doch den einen Satz noch dazu. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis hier absolut in Ordnung.
Definitiv. Ist es wirklich, ist es wirklich. Also wenn, auch von der Überlegung, was man bekommt. Also ich meine, man hat, ja, es ist ein Walchou 7750 drin. Meiner Meinung nach so ein, ja, auch so ein Arbeitstier als Werk, mit dem ich wenig Probleme habe. Ich muss bedenken, dass mich eine Revision bei der Uhr nicht so viel kostet, wie man vermuten würde. Das ist auch noch ein Punkt, der mit reinspielt. Ich habe einen Chronograph. Ich habe eine Uhr, die 300 Meter wasserdicht ist. Die Krone ist verschraubt, die drücke nicht. Trotzdem habe ich die 300 Meter. Ich habe, die Lume ist wahnsinnig gut. Ich habe eine super Ablesbarkeit von der Uhr. Relativ unauffällig versteckt auf 4 Uhr habe ich noch das Tagesdatum mit weißer Scheibe und schwarzer Ziffer. Ja, es ist, also wenn sie nicht dieses immense Edelstahlgehäuse hätten, könnte es schon fast als Dresswatch durchgehen. Und das ist das, was die Uhr so interessant macht. Und wie du sagst, kleinere Handgelenke. Du würdest dich wundern, wenn du dieses Modell anziehst, dass es dir vielleicht doch passen würde, weil du die Hörner nicht wahnsinnig weit über die Uhr rausstehen und sehr stark abgerundet sind. Also selbst bei kleineren Handgelenken hat die einen sehr, sehr guten Halt. Es passt natürlich nicht gerade wirklich so ein, ja, Manschettenknopfhemd obendrauf. Man sollte schon was Weiteres anziehen, damit die Uhr drunter rutscht. Aber sie passt tatsächlich auch sehr, sehr gut bei kleineren Handgelenken.
Ich frage mich nur gerade, bist du bei Breitling angestellt? Das hast du jetzt sehr, sehr schön erklärt. Also sollten wir vielleicht direkt mal weitergeben an Breitling hier, falls du dir ein zweites berufliches Standbein aufbauen musst. Aber schöner hätte ich das jetzt nicht erklären können. Definitiv. Also eine richtig schöne Uhr. Und für mich ist die Avenger ja auch so. Es gibt für mich die Navitimer. Das ist das Breitling-Gesicht vielleicht noch so der ersten Güte. Und die Avenger ist dieses maskuline Breitling-Design mit den, gerade als Chrono, mit den massiven Drückern und alles, da hast du was. Und ich glaube, die Uhr muss man auch nicht unter dem Hemd verstecken. So eine Breitling, die darf man auch mal einen Arm aus dem Fenster in die Sonne, ne? Im
Auf jeden
Auto
Fall.
sozusagen. Ich meine,
Auf jeden Fall.
ein bisschen Spaß muss man ja haben. Nee, aber eine sehr, sehr schöne Uhr in Weiß, wahnsinnig schick. Ich persönlich bin ja auch, heute heißt es ja immer, blau ist das neue schwarz. Ich war schon blau da, also ich war schon blau, ja. Streichen wir das wieder. Ich war schon Fan von blauen Uhren sozusagen in jüngster Kindheit. Daher bin ich jetzt hier kein Trendverfolger. Aber die jetzt in Stahlblau, ja, ich glaube, könnte ich mir
Gerade
definitiv antun.
die neuen, die rausgekommen sind mit dem B01-Werk. Ich habe sie heute gerade noch auf Instagram gepostet, die mit dem B01-Werk und dem blauen Blatt. Ich habe sie noch nicht live in der Hand gehabt, aber ich glaube, dass das eine Generation ist an Avenger, die ja, wahnsinnig gut ist und vor allen Dingen mir wiederum sehr, sehr gefährlich werden könnte. Ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt und ich versuche das noch so weit wie möglich rauszuzögern, weil ich befürchte, was passiert, wenn ich sie in der Hand habe. Aber es ist ja, eine wahnsinnig tolle Uhr. Und wie gesagt, gerade noch mit dem B01-Werk, was ja klar als Träger, wenn ich oben auf die Uhr gucke und nicht die andersfarbigen Totalisatoren sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht merken, was da für ein Werk drin läuft, ob das jetzt das 7750 ist oder das B01. Aber damit macht Breitling halt meiner Meinung nach einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung, was die Manufakturwerke betrifft.
Ja, also generell, also sie sind ja da mittlerweile sehr breit vertreten, auch was die Manufakturkaliber betrifft, können die auch sehr universell einsetzen in ihren Uhren. Das ist schon sehr spannend zu beobachten. Beispielsweise das B01 steckt ja auch in der Premier drin.
Genau.
Und da hat man ja quasi wirklich so die absolut klassische Uhr, wobei sie ja auch der sehr sportlich sein kann, gerade als Bentley-Version beispielsweise. Und dann beim Avenger und letzten Endes ja auch bei der Navitimer. Also
Ja.
sehr, sehr interessant. Also ich verfolge das auch. Ich bin ja schon immer irgendwie Breitling-Fan gewesen. Liegt wahrscheinlich auch so daran, dass in der Kindheit, also auf meinem Schulweg, an einem Juwelier vorbei, standen immer die Breitling im Fenster. Das hat übrigens auch der Grund, warum ich dieses hellbraune Band an meinem Navitimer habe, weil damals stand das so im Schaufenster. Das ist bestimmt schon gute 15, 16, 17 Jahre her.
Ja.
Und das, so musste sie jetzt auch aussehen. Und ja, aber auf jeden Fall sehr interessant. Du hast ja auch mehrere Breitling, das muss man ja so dazu sagen. Und da sind wir ja auch wieder bei deiner Sammlung. Also, so wie ich dich jetzt einschätze, muss ich sagen, die Uhr schlechthin, die du bestimmt oft tragst, ist deine, die Super Ocean. Ne? Die ist, also ich finde die wahnsinnig schön, einfach Punkt.
Ist sie. Also sie Super Ocean, jetzt kommt die Aussprache, Heritage oder Heritage 2. Das war meine erste Breitling, die ich mir gekauft habe. Damals als Grund genommen die Geburt von unserer Tochter. Und ja, meine Frau hat halt gemerkt, dass ich schon jahrelang um eine Breitling drumherum schlawine. Und sie dann da gesagt hat, tu mir bitte einen Gefallen, jetzt kauf dir bitte endlich diese Uhr, damit da bei dem Thema mal Ruhe einkehrt. Und ja, habe dann natürlich quasi den aufgebauten Druck meiner Frau, diese Uhr zu kaufen, auch direkt dazu ausgenutzt, sie dann zu holen. Und zählt nach wie vor ja, zu den Uhren, die ich mit am liebsten trage, weil sie ist recht unauffällig, eine Mischung zwischen sportlich und dressig. Relativ unverwüstlich aufgrund klar von Saphirglas und Keramiklünette, wo man halt im Gegensatz zum Avenger immer so ein bisschen ist halt Edelstahl und etwas anfälliger, die Lünette. Und was man auch wissen sollte, dass in der Super Ocean ein Tudor-Herz schlägt, was vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Da ist abgesehen, ja, also kein ETA oder sonst irgendwas reingekommen, sondern das ist der Werksaustausch mit Tudor. Ja, und insofern hat man da bei der Super Ocean wirklich, wirklich Qualität am Arm. Das eine vom Werk und natürlich von der Verarbeitung.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch was ja mittlerweile schon der ein oder andere weiß, weil Tudor und Breitling, die arbeiten da ja regelmäßig in verschiedenen Weisen zusammen und tauschen sich da untereinander Werke und Co. aus. Viele sagen ja auch, dass Tudor und Breitling so uhrentechnisch und leistungstechnisch auch sehr stark auf einem Niveau unterwegs sind. So, wenn man denn anfangen möchte, verschiedene Uhrenbrands miteinander zu vergleichen. Und hier, ja, absolut. Du hast die Version dann auch, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube im schwarzen Blatt, ne? Außer es ist wirklich so
Genau.
dunkel gefallen, dass es immer, mache ich es ja mit Blau manchmal nicht, aber mit schwarzem Blatt, der
Richtig.
schwarzen Lünette, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Umso spannender, ne? Du hast ja ein Foto geschickt, da scheint so das Licht so ein bisschen rein und das Schwarz wirkt an der Stelle direkt ein bisschen heller. Also auch hier wieder das schöne Farbspiel mit dabei und
Absolut.
dann. Das, ja, wie nennt man es, Meshband, Milanese-Armband, je nachdem,
Genau.
einfach schick zur Uhr. Die gibt es ja auch, beziehungsweise gibt es, aber wird auch öfters mal am Kautschukband getragen. Auch das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das habe ich für den Sommer noch im Schrank liegen, jawohl. Das wird dann gewechselt.
Wie kann es auch anders sein?
Ja.
Super, ja. Da haben wir ja schon mal zwei Uhren in den Fokus gerückt. Was ist noch? Du hast gesagt, du hast so drei, vier Highlights. Was ist ein weiteres Highlight von dir?
Ein weiteres Highlight ist eigentlich meine erste Automatikuhr, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, auch schon wieder vor einigen Jahren. Auch so ein Ding gewesen, wo ich gefühlt 2 Jahre mich informiert habe, geguckt habe, dann wieder mal ad acta gelegt, wieder rausgeholt. Das ist von Zeppelin, die LZ127. Das war meine, ja, erste Automatikuhr, wird angetrieben mit einem japanischen Miyota-Werk. Ist sehr, sehr klassik, mit Fliegeranleihen. Und ich glaube auch, ja, sehr, sehr ikonisch halt, weil die Firma Zeppelin halt auch rund ums Thema Luftfahrt engagiert ist und gerade halt alles, was mit Zeppelin-Flug und so weiter zu tun hat. Und das Logo sieht halt auch ganz interessant aus, der kleine Zeppelin.
Definitiv, ja. Also eine Uhr, die man immer wieder sieht und die hier auch sehr, sehr klassisch gehalten ist. Und auch die Ziffern sozusagen, die sind ja auch, ah, wie kann man das beschreiben? Doch, erinnern einem an das ein oder andere Jahrzehnt zuvor, ne? So würde ich das mal
Genau,
beschreiben, ne? Doch
richtig.
sehr, sehr
Nostalgisch.
richtig genau, nostalgisch, das Wort, das passt gut, passt ja auch irgendwie zum Zeppelin. Also eine Uhr, die rundum optisch gelungen ist und ja, mit dem Miyota-Werk, ja, absolut was Gutes, Japanisches verbaut hat. Ich habe es ja im Rahmen der Podcast-Folgen über Seiko öfters gesagt, die Japaner, die kriegen da ja echt gute Sachen hin und es hat ja einen Grund, dass in so vielen Uhren Miyota, Seiko und Co. drinstecken. Also da macht man nichts falsch und es ist ja, ich weiß jetzt gar nicht wie, aber es ist ja auch jetzt nicht das Allerteuerste, ich sag mal, was man ein Budget braucht für eine Zeppelin und kriegt da ähnlich wie bei Invicta und Co. einen guten Rundumkurs.
Richtig.
Uhr, Leistung und was drin ist und einmal mehr ein Grund, keine Modeuhr zu kaufen.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, das ist mir schon, es gibt ja sehr oft auch die Debatte, die Uhr läuft genau, die Uhr läuft nicht genau, läuft im Chronometerbereich. Ja, das tut sie. Also bei der Zeppelin, selbst wenn ich die über Wochen trage, habe ich ganz, ganz minimale Abweichung. Wirklich ganz minimale Abweichung. Und ja, um das ganz kurz anzuweisen, weil das ist auch so ein Ding, was mich ein bisschen triggert, weil ich einmal da ja ein bisschen in den Eimer gegriffen habe, als ich mir eine Uhr gekauft habe mit einem NH35-Werk. Das war meine erste NH35-Erfahrung. Und die Uhr hat am Tag 40 Sekunden plus gelaufen, was ja unter den Angaben erwähnt wird, dass das passieren kann. Und das war aber für mich der Unzufriedenheitsgrund, weshalb ich die Uhr irgendwann wieder verkauft habe. So, das war auch das letzte Mal, dass ich eine Uhr verkauft habe, weil so ein halbes, dreiviertel Jahr später kam dann so der Gedanke, eigentlich würde ich sie ja gern nochmal tragen. Aber jetzt war sie halt weg. Und unter dem Aspekt, ja, okay, die 40 Sekunden plus gelaufen. Auf der anderen Seite kauft man sich aber auch Uhren mit einem Handaufzugswerk, die definitiv es 100- bis 1000-fache kosten, die ich sowieso jeden Morgen ablege und aufziehe. Also warum kann ich dann nicht meine Uhr ausziehen und stelle die jeden Morgen 1 Minute zurück? Also das, klar hat das eine was mit Qualität zu tun und das andere eher weniger. Aber ich betreibe ja bei der einen Uhr gerne den Aufwand und ziehe sie morgens aus wie ein Ritual, oder fast wie ein Gebet und ziehe meine Uhr auf, meine Speedmaster zum Beispiel, und erfreue mich an dem Handaufzugswerk, und die andere Uhr verurteile ich, weil sie eine Minute plus läuft, die ich morgens genauso ausziehen könnte und könnte sie wieder die Minute zurückstellen.
Das stimmt, ja, absolut.
Also vielleicht nur eine Einstellung von mir, aber das ist halt so der Grund, der mir erst später, oder der Gedanke, der mir erst später in den Kopf kam, als ich sie verkauft habe. Ja, jetzt bin ich leider ein bisschen abgewichen vom Thema, aber ich muss es erzählen.
Alles gut, ja, es geht ja hier um deine Sammlung, um deine Einstellung auch zu Uhren, vielleicht auch eine gewisse Inspiration für andere, manches auch ein bisschen. Ja, ich sag jetzt einfach mal lockerer zu sehen. Ne? Das trifft ja vielleicht
Ja.
auch so ein bisschen den Zahn der Zeit, wie man so schön sagt. Im Moment sieht ja jeder gefühlt alles schwarz oder weiß. Grau ist auch mal dann schön. Und von daher absolut berechtigt. Du hast, wir haben ja schon gesagt, du hast relativ breit gefächert im Budget. Das haben wir jetzt auch gerade schon gemerkt mit Breitling, die ja dann doch schon nicht für wenig Geld sozusagen zu kriegen sind. Wir haben jetzt gerade die Zeppelin angesprochen. Was du ja auch noch einiges davon hast, ist ja auch die Marke Orient
Richtig.
an Uhren Orient. Auch eine sehr interessante Uhrenmarke, noch zuweilen etwas unterm Radar. Ist eine relativ, ich sage jetzt mal, komplizierte, ja, ich sage mal, eine komplizierte Verwandtschaft mit Seiko sozusagen, so könnte man es vielleicht nennen, ist ja nicht ganz Seiko selbst, der
Über die
Inhaber,
Epson Group.
genau, die Epson
Ja.
Group kennt man auch von Drucker und Co.
Genau.
und darüber ist das Ganze letzten Endes irgendwo im großen Dschungel von Seiko behaftet, also auch eine schöne Uhrmacherkunst sozusagen und auch noch. Wie soll ich sagen, bietet sehr viel Leistung für doch sehr, sehr überschaubares Geld.
Absolut. Das tun sie. Also das eine ist, dass ich, egal, also Orient ist ja auch breit gefächert, einmal aufgrund von Orient und Orient Star, die ja so ein bisschen die Nobelmodelle bauen von Orient. Ich habe Manufakturwerke drin, die eigens gebaut werden. Und das Schöne finde ich halt wirklich bei Orient, ich gucke mir die Uhr an und mir fällt keine Uhr ein, wo man sagen könnte, ah, da hat Orient etwas abgekupfert oder da haben sie sich was, ja, an der Vorlage bedient. Also sie sind wahnsinnig eigenständig vom Design. Die Uhrwerke laufen wahnsinnig gut, sehr, sehr genau. Ja, Uhren, die einfach Spaß machen. Sie haben eine wahnsinnig gute Lume. Also mir ist das sehr, sehr wichtig. Das erwähne ich, deswegen erwähne ich das vielleicht auch so oft. Von der Lume her sind die Uhren absolut klasse. Und ja, wie du eben schon gesagt hast, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und wenn man sich gerade so die Preispolitik von Seiko anguckt, die ja so in letzter Zeit doch ein bisschen nach oben gegangen ist, ist Orient für mich eigentlich die Firma, wo ich sage, da bekomme ich für mein Geld doch das meiste an Uhr. Man muss ja halt bei dem einen oder anderen Modell, ohne dass ich jetzt was schlecht reden möchte oder so, aber man muss damit rechnen, wenn ich eine Uhr kaufe, wie die Kamasu, dass wirklich das Hauptbudget auf Gehäuse, Werk, Zeige und Ziffernblattverarbeitung liegt und weniger im Armband. Das Armband ist stabil, das ist solide, das sind massive Glieder. Es klappert, damit muss ich halt leben. Oder ich muss mir halt noch ein anderes Band kaufen für die Uhr. Das ist halt so ein bisschen der Sparpunkt. Aber die Uhren an sich sind wahnsinnig, wahnsinnig schön und top für das Geld.
Ja, also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht genau den Kurs von so einer Orient Kamasu, aber ich schätze mal auch im niedrigen dreistelligen Bereich.
Wichtig.
Ja, also man muss ja immer so ein bisschen wissen, an was man meckert, ne? Also wenn ich jetzt eine 5.000 € Breitling habe und die Schließe ist auf gut Deutsch scheiße, dann darf ich meckern und das auch laut. Wenn ich eine Uhr für
Genau.
200 € kaufe, wo das Uhrwerk top ist, wo das Uhrwerk auch ein Manufakturkaliber vom Hersteller ist, die Uhr macht Spaß und ist schön und es klappert was am Band, dann muss ich jetzt halt überlegen, ja, ist das jetzt an dieser Stelle die Kritik berechtigt oder muss ich das Ganze ins Verhältnis setzen, ne? Und Ich sage jetzt mal, ich habe die Uhren ja sozusagen vor Augen. Wir können ja mal überlegen, ob wir im Rahmen dieser Folge mal die ein oder andere Uhr dann auch veröffentlichen, damit die Zuhörer da draußen auch sehen, über was wir so reden. Und die Kamasu, gerade du hast sie mit so einem, ja, ich würde jetzt, es ist fast schon kein Weinrot mehr, ein sehr schönes Ziffernblatt, erinnert mich aktuell an die aktuelle Reihe von Longines. Die, ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die mit diesem schönen, dunklen roten Ziffernblatt, sowas hatte Breitling auch mal in den 80er Jahren. Und kommt sehr, sehr schick darüber. Und ich sage, wenn das Band nicht passt, ne, jetzt kann man ja ein bisschen Schleichwerbung machen, dann wendest du dich vertrauensvoll an den Steven von Watch Performance, der findet was für dich.
Zum Beispiel.
Genau. Ja, nee, also wie gesagt, du hast vollkommen recht, an so Sachen sollte es nicht scheitern. Du hast ja auch die Orient, ich schätze mal, FAQ wird sie ausgesprochen,
Genau.
mit dem Jubiläband. Das ja klar ein gewisses Vorbild hat, aber dann die Uhr selbst, das Gehäuse, das ist echt, ja, wirkt richtig brummermäßig und würde mir jetzt auch nichts einfallen, generell bei den Uhren, wo ich jetzt sagen würde, okay, definitiv. Ich meine, es gibt ja die Haarspalter-Fraktion, die sagt, ja, die Uhr, die hat so eine Drehlünette, die ist schwarz, da sind die Indizes drauf und das und jenes und ja, Rolex. Aber ja. Ich glaube, hier sind wir sehr eigenständig unterwegs und können dem absprechen. Also auch hier, wenn ich das so richtig überblicke, hast du so mindestens 3 Uhren oder 4 Uhren von Orient. Sehr, sehr schön und auch sehr abwechslungsreich. Und mit der Orient Marco XL ja auch was, wo das Ziffernblatt offensichtlich mit, ich weiß nicht, ob Superluminova ist, es leuchtet, scheint leicht grün-bläulich zu leuchten, wäre also
Genau.
meines Erachtens durchaus möglich. Und ja, das ist einfach was Schönes und was Tolles fürs Handgelenk und auch was man vielleicht auch mal für einen Urlaub anziehen kann. Ne?
Genau. Das ist so der Grund, warum die Orients Nachgang gekauft wurden, weil ich immer so vorm Urlaub gesagt habe, du brauchst doch noch eine Urlaubsuhr. Und dann wurde eine Orient gekauft. Und beim nächsten Urlaub, du brauchst auch noch mal eine Urlaubsuhr. Und dann wurde dann wieder eine Orient gekauft. Also so sind die eigentlich nach und nach in die Sammlung gerückt. Um im Urlaub getragen zu werden. Ja, aber sie werden außerhalb vom Urlaub natürlich genauso getragen.
Das ist wichtig. Hauptsache, die Uhr macht Spaß und dann ist das Budget weniger relevant, egal in welche Richtung.
Richtig.
Und dann müssen wir jetzt eigentlich den nächsten größeren Fund sozusagen ansprechen in deiner Sammlung. Wenn ich so an unser Gesprächsbeginn zurückdenke, an deine Kindheit, ist das vielleicht so ein bisschen der ich arbeite meine Kindheit auf und kaufe mir jetzt, ich weiß nicht, 3, 4 G-Shock-Uhren.
Ja, genau.
So ungefähr. So früher wollte ich und konnte nicht, heute kann ich und will ich. Und hier auch sehr, sehr interessant, gerade hier jetzt mal für mich hervorzuheben, die G-Shock GA 2200 oder 2200 in diesem ja schon fulminanten Orange. Das
Ja.
ist sehr, sehr, sehr schick. Erzähl uns mal was zu den Uhren.
Ja, wo fangen wir an? Also das war, ich war schon längst ins Uhrenthema, in die Uhrenwelt eingetaucht, bis mir dann so der Gedanke kam, ach so, du hattest ja da noch ein Kindheitstrauma zu überwinden. Du brauchst noch deine G-Shock und habe dann, ja, für mich zurückdenkend an die Kindheit, war G-Shock eine Uhr gewesen und habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das eine komplett eigene Welt für sich ist, was da bei Casio abgeht und G-Shock. Ja, und habe mir damals gekauft die GA100 CF. Man muss dazu sagen, die Buchstabenfolge dahinter betrifft immer das Modell und CF steht in dem Fall für Camouflage. Die Uhr habe ich genau 2 Tage am Arm gehabt und dann hat sie mir mein Papa entwendet, bei dem auch gleichzeitig dann die G-Shock-Liebe entfacht ist.
Ja, das ist
Somit
ja
hatte
dann
ich.
aber ein spezielles Kindheitstrauma. Dann hast du, was du willst, und dann nimmst du deinen Vater weg, ja.
Ja, richtig. Also es war, und deswegen ist es wahrscheinlich dann so ausgeartet. Ich muss halt sagen, G-Shock ist halt für mich, ja, das ist nochmal eine eigene Welt für sich. Und ja, wie gesagt, ich habe die GA 2200 oder 2200 in Orange. Ich bin halt ein Orange-Fan. Das ist, finde ich, eine wahnsinnig tolle Farbe. Und ja, ich habe halt, ich bringe wahnsinnig viele Komplikationen mit. Ich habe eine Uhr am Handgelenk, wo ich mir keinerlei Gedanken machen muss, was mache ich gerade. Also bin ich in einem Wasserpark, fahre ich Autoscooter, mache ich Sport, bin ich im, keine Ahnung. Die Uhren machen halt anschnallen, keine Gedanken machen und stecken halt wahnsinnig viel weg. Ja, die zweite wäre dann im Bunde die GA 2000 in, ja, ich bezeichne es mal als Babyblau. Ein wahnsinnig schönes Blau. Was will mir noch großartig dazu sagen? Funktionen sind dieselben. Also ich glaube, wer eine G-Shock hat, hat eigentlich alle. Man muss sich nur Gedanken darüber machen, möchte ich eine analoge oder eine digitale. Eine digitale habe ich auch. Das ist die GX56 BB, auch The King genannt. Ich weiß gar nicht, die hat 52 oder 53 im Durchmesser, zählt zu den rechteckigen G-Shock. Das ist eine analoge Solar. Trage ich sehr gerne im Urlaub. Musst aber mit dem Kauf der Uhr feststellen, dass das komplett Digitale doch nicht so meine Welt ist. Also für den Urlaub ist es okay, aber deswegen habe ich halt auch die GA 2000, die GA 2200, um ja dann doch dieses Analog-Erlebnis zu haben, obwohl ich eine G-Shock trage.
Absolut, sind sehr, sehr schöne und auch in der Farbe doch sehr einprägsame Uhren. Also Orange finde ich ja immer schön. Und das Blau, ja, es ist durch die Mischung aus analog und digital mit dem Band, es ist sehr, sehr stimmig auf jeden Fall. Und mal was ganz anderes, ne? Nicht so immer so was ganz Klassisches, sondern einfach mal ein bisschen was anderes, was auch durchaus auffällt und interessant ist. Und daran schmiegen sich ja so ein bisschen die Auffälligkeit und zumindest optisch mal die Größe. Ja, auch noch zwei weitere Kandidaten. Einen haben wir ja schon mal angeteasert, den Invicta Grand Diver. Und was ich besonders schön finde, die Seiko Save the Ocean Great White
Ja.
Shark Solar. Das ist sehr, sehr interessant. Ich finde dieses Thema Solar in Uhren, das ist sowieso sehr innovativ. Was hat dich dazu bewogen, diese Seiko zu kaufen?
An dieser Uhr ist ganz allein der Konstantin, aka Mr. Beat, dran schuld. Er hat ja selbst die Great White Shark in der Sammlung als Dreizeiger-Automatik-Variante. Und ja, ich habe damals das Review von ihm zu der Uhr gesehen und das war auch so die Zeit, wo wir in Kontakt gekommen sind und miteinander geschrieben haben. Und ich mir gedacht habe, okay, der hat so viel Ahnung von Uhren und schwärmt so von dieser Seiko und ich wollte mir halt zu dem Zeitpunkt eine Seiko kaufen und war halt noch am gucken, welche. Ja, und wenn man sich die Uhr dann einmal anguckt, was für ein Aufwand in diesem Ziffernblatt drin ist, also dieses Wellenmuster, dann diese kleine Haifischflosse, die oben rauskommt, aus der einen Welle die Haifischflosse, die nochmal am Ende des Sekundenzeigers mit drin ist. Also wirklich so viel Liebe ins Detail gesteckt an dieser Uhr. Plus die wahnsinnige, jetzt kommt es wieder, Lume, die Seiko hat, ist die wahnsinnig schön. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch keinen Chronograph in der Sammlung gehabt. Deswegen ist es dann auch die Solar-Chronographen-Version geworden. Ja, und nach wie vor immer noch eine meiner absoluten Lieblingsuhren.
Ja, wirkt auch sehr, sehr schick und ja, also was ich jetzt persönlich an dieser Uhr mir noch ein bisschen besser gefallen würde, wäre wahrscheinlich in dem Fall tatsächlich ein strammes Kautschukband. Aber hier so der Gesamteindruck auch mit den Drückern und alles, dieses Farbspiel auf dem Ziffernblatt, das ist ja was Seiko extremst gut beherrscht, also Farbspiele. Das ist mir zunächst mal fast schmerzlich an meiner Uhr aufgefallen. Ich war am Anfang felsenfest überzeugt, dass meine Seiko-Brisage schwarz ist. Nee, sie ist doch blau.
Ja.
Das ist also Einfallzwinkel, das vom Licht, das macht schon extremst viel aus. Und nee, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Uhr, die auch sehr vielseitig getragen werden kann. Gerade wie gesagt, auch das Thema Kautschuk hier kann ich mir sehr gut vorstellen. Sogar ein schwarzes passend dazu. Also auf jeden Fall
Auf jeden Fall.
sehr, sehr interessant, was du da so hast. Auf eine Uhr mindestens muss ich noch eingehen. Die spaltet ja immer die Geister. Und zwar sind wir nochmal bei Breitling. Die schöne Endurance Pro. Ja, du hast sie natürlich in Orange. Das war jetzt fast zu vermuten. Ja, viele sagen, boah, diese Uhr, das Werk, ist das in Ordnung? Du findest es in Ordnung, definitiv, ne?
Sonst hätte ich sie nicht gekauft. Ja, und genau diese Frage bekomme ich jedes Mal gestellt, wenn ich auf jemanden treffe, der Ahnung von Uhren hat, weil A, Preis der Uhr und B, dann ein Quarzwerk. Jetzt muss man natürlich erstmal hinterfragen, für was wurde diese Uhr überhaupt gebaut? Es ist die Ironman-Uhr oder die beim Ironman zum Einsatz kommt. Jetzt ist natürlich meine Figur und meine sportlichen Leistungen sehr weit entfernt von Ironman. Also warum habe ich die Uhr gekauft? Weil sie mir gefällt. Das ist unterm Strich der einzigste Grund. Allerdings, wenn ich einen Ironman bewerkstelligen möchte, ist das, wie wir eben schon mal kurz angesprochen haben, mit dem Automatikwerk wahrscheinlich unter dem einen oder anderen Aspekt sehr, sehr schwer. Deswegen ist das Quarzwerk mit drin. Und das wird der Grund gewesen sein, warum es Breitling gemacht hat und was die Uhr halt so robust macht. Auf der anderen Seite, warum diese Uhr, als die rausgekommen ist, bei mir so die Alarmglocken ausgelöst hat, ist halt, wie man vielleicht jetzt auch schon im ganzen Gespräch gemerkt hat, Breitling für mich die Marke überhaupt. Das ist, ja, da schlägt mein Herz höher. Und genau diese Firma bringt eine Uhr raus, die so viel Anleihen eine, und jetzt mache ich mir keine Freunde, Anleihen eine G-Shock hat, wo zwei Welten aufeinanderprallen, die ich halt über alles liebe. Und deswegen musste ich diese Uhr haben. Ob Quarzwerk oder was, mir war es völlig egal, ich musste diese Uhr haben. Und wie du auch in meiner Sammlung siehst, es ist mir egal, ob eine Uhr ein Quarzwerk hat, ob das eine Automatik ist, ob die ein bisschen mehr kostet, ob die weniger kostet. Mir muss eine Uhr gefallen, um dass ich sie trage. Und die Breitling Endurance Pro in Orange gefällt mir wahnsinnig gut und deswegen habe ich sie.
Ja, wenn, dann würde ich es ja auch in Orange sagen. Also das sieht ja schon, ja, es ist ein Augenschmaus. Ne? Die wissen schon, was sie tun, das ist gar keine Frage. Und ich bin da bei dir. Wir hatten das ja auch schon ein Stück weit erläutert. Es kommt ja auch echt drauf an, für was ist so eine Uhr gedacht. Und man kann ja nicht immer nur alles von einer Seite betrachten. Und für mich so eine Uhr, die gedanklich für mich so ein bisschen in die, wenn ich jetzt zum Beispiel Richtung Sinn schaue, die GSG 9 ist ja auch eine Quarzuhr, so verbinde ich das oder verknüpfe ich das ein bisschen. Du hast eine Uhr am Arm, du brauchst ja erstmal, um nichts Gedanken zu machen. Die Uhr bringt so schnell nichts um. Du kannst
Richtig.
machen, was du willst und hast quasi erstmal immer die richtige Uhr am Handgelenk. Und sie ist ja jetzt natürlich so gestaltet, gerade mit der Lünette, wo wir ja im Prinzip den Kompass drauf haben, das wirkt alles so Bear Grylls, ja. Im
Genau.
Prinzip gleich hier das Survival-Abenteuer wartet auf einen. Und ich finde, so ein Stück weit ist es auch gut, wenn eine Uhr nicht nur schön am Handgelenk aussieht, nicht nur so ein, oder was halt nicht nur in Anführungszeichen, nicht nur schön aussieht und nicht nur, ja, einen Geschmack verkörpert, sondern eine Uhr für sich selbst auch ein Stück weit eine Emotion, einen Gedanken auslöst. Hier hat man natürlich sofort Natur, Abenteuer, was erleben. Ne? So geht es mir persönlich auch jetzt mit der Navitimer. Ist eine Fliegeruhr, eine Reiseuhr. Man denkt da irgendwie an die große, weite Welt. Und so
Genau.
hat jeder sicherlich ganz persönlich was anderes da im Kopf. Und ich finde es schön, wenn eine Uhr sowas am Handgelenk auslösen kann, weil ansonsten bräuchten wir ja einfach nur noch das Smartphone. Ne? Und hier mal, wie ich ja schon öfters gesagt habe, einfach mal ein paar Sekunden aus dem Alltag entfliehen, wenn man auf die schöne Uhr am Handgelenk guckt. Und das ist, glaube ich, eine größere Auszeichnung gibt es für eine Uhr nicht.
Auf jeden Fall. Das ist so, ich glaube, jeder Uhrenträger kennt es, 10-mal auf die Uhr geschaut und immer noch nicht gewusst, wie spät es ist, ja. Aber genau deswegen gehen wir auch, glaube ich, alle diesem Hobby nach, weil es einfach, ja, die kleine Auszeit am Tag ist.
Absolut. Jetzt haben wir sehr viel von deiner Sammlung schon gehört und besprochen. Gibt es für dich noch ein Highlight, wo du sagst, das haben wir nicht erwähnt, das müssten wir mal noch voranstellen?
Ja, wir hatten es eben, du hast es angesprochen, ich habe es übergangen. Und zwar ist es der Invicta Crawdiver. Ich habe ihn vor 3, 4, 5 Wochen vielleicht auf Amazon angezeigt bekommen. im Angebot für, ich glaube, genau 100 €. Und da die ganze Zeit schon immer so, jede redet über Invicta und Einstiegsuhr und super Gangwert und weiß der Kuckuck was, sollte man mal probiert haben. Es gibt das Pro-Lager, das Gegenlager, ja. Jetzt muss ich dazu sagen, die Crawdiver hat halt nicht die Anleihen vom bekannten Krönchen wie der Pro-Diver, sondern die ist da schon eine ganze Ecke eigenständige. Und da habe ich gesagt, komm, weißt du was, kauf dir sie und probier es einfach mal aus, ob ich Pro-Invicta oder Contra-Invicta bin. Habe die Uhr jetzt ein paar Wochen am Handgelenk gehabt und muss sagen, dass ich wahnsinnig begeistert bin für das, was ich da für dieses Geld bekomme. Also klar, wir sind wieder bei dem Punkt NH35. Das Werk läuft wahnsinnig genau. Also ich hatte es gehofft und vermutet, weil Invicta brandet ja den Rotor nochmal und habe mir halt gedacht, okay, wenn sie den Rotor schon abnehmen, um den zu branden, dann werden sie vielleicht die Uhr auch einregulieren. Vielleicht habe ich nur ein sehr, sehr gutes Modell, aber sie läuft wahnsinnig genau. Das ist das eine. Und wenn wir dann wieder an dem Punkt sind und sagen, ja, günstige Uhr, Achtung, Klapperarmband, hat die überhaupt nicht, gar nicht. Ein vollmassives Armband und eine vollmassive Schließe. Nicht dieses Blechding, was man kennt von dem Pro Diver, sondern eine richtig schöne massive Schließe. Und also, ich bin nach wie vor sprachlos, wenn ich diese Uhr in der Hand habe und mir dann auch die Frage stelle, wie ist das überhaupt möglich, sowas für diesen Preis zu produzieren? Also ich will jetzt keine Werbung machen dafür, aber wenn einer sagt, okay, ich habe 100 € zur Verfügung und möchte wirklich so viel wie möglich Uhr für dieses Geld bekommen, ist meine Empfehlung, okay, kauf dir einen Crawdiver. Wenn man
Ja,
tragen kann. Er hat halt 47 mm, muss man auch wissen, ja.
das stimmt, ja. Also das ist natürlich schon eine gewisse Schlachtmasse. Aber es gibt ja, wie du ja schon gesagt hast, es gibt ja noch andere Modelle, auch von Invicta, die auch das NH35 drin haben, ein bisschen kleiner unterwegs sind. Und
Genau.
also bei 100 € lässt sich einfach nicht diskutieren, ob da was klappert oder nicht. Auch wenn es nicht klappert oder wenn es klappert, wenn ich für 100 € ein Automatikwerk drin habe, wo ich sogar noch weiß, es kommt von Seiko. Wenn die Uhr funktioniert, mir gefällt, also 100 €, das bezahlst du bei der ein oder anderen Uhrenmanufaktur Versand, damit du deine Uhr kriegst. Ne? Also, da
Bei
muss
manchen
man
Uhren
dann irgendwie.
bezahlst du mehr für ein Bandglied, ja.
Ja, das stimmt allerdings auch. Und
Ja.
ich weiß jetzt nicht, ich hatte mal vor längerer Zeit einen Invicta, aktuell keine. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kriegst du eigentlich auch noch eine recht schöne Uhrenverpackung, Uhrenkarton, das ist alles so in Gelb und es sieht auch relativ wertig aus. Und braucht sich was, also ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber ich meine, so die Uhrenbox selbst braucht sich zumindest nicht nach den 2000er, hinter den 2000er bis 2006, 2007er Uhren. Boxen von Breitling zu verstecken. Die ja echt, naja, lassen wir es mal so im Raum stehen.
Übel
Richtig, ja. Also von daher, man kriegt da ein schönes Rundumpaket im Automatikbereich für einen schmalen Taler und das ist absolut. Wenn man jetzt vielleicht mal noch von Invicta weggehen will, also kleine Ergänzung, was wenn man auch sagt, okay, bist du in Deutschland, ich will auf jeden Fall ein einreguliertes Werk und Co., haben wir ja auch immer noch die Möglichkeit, hier Xijiandé zu wählen, die auch NH35 gebaut haben mit Saphirglas und 300 Meter Wasserdichtigkeit. Da gibt es ja auch die Variante zu sagen, ich gehe darauf, die ist auch in Deutschland einreguliert. Da sind wir immer bei 100 €, da legen wir nochmal gut 100, 120 obendrauf. Aber was ich damit sagen will, ist, man kriegt definitiv für verhältnismäßig, ich meine, 200 € ist für viele Leute auch sehr viel Geld, aber kriegst du schon so viel Uhr und so gut Uhr, um mal da in
Richtig.
der Sprache zu bleiben, dass du da auch sehr langfristig dran Spaß haben kannst. Also nicht so eine Uhr, die dann halt nach 2 Jahren Geist aufgibt und es lohnt sich nicht mehr, sondern in der Regel kannst du da auch viel Spaß mit haben. Und NH35-Werk kann ein Uhrmacher auch jederzeit A reparieren, kriegt wirklich überall Ersatzteile. Und
Ja.
ja, und dann kann man sowas auch weiterhin erhalten. Ja. Super. Also eine sehr, sehr breit gefächerte Sammlung. Ja, ich sag mal, klar, so das Thema Dresswatch kommt bei dir nicht so kurz, aber es ist etwas weniger besiedelt wie jetzt der klassische Diver oder die auffallenden großen sportlichen Uhren. Aber der Geschmack ist ja bekanntlich unstreitbar. Und wenn man jetzt auch nicht so viel im Dress unterwegs ist, sondern es lieber anders mag, das ist ja alles immer sehr, sehr Geschmackssache, sehr individuell. Führt mich allerdings jetzt mal so abschließend, jetzt wo wir viele Themen gesprochen haben, ich kann mir die Antwort fast schon denken, aber abschließend noch zu der Frage, deine Sammlung, deine Einstellung, hast du ein bestimmtes Schema, nach dem du sammelst? Also sagst du, okay, wenn jetzt Uhr X geht, müssen dafür zwei andere gehen, oder sagst du, nein, ich baue mir eine Sammlung auf, will die erhalten, beziehungsweise sammelst du nach bestimmten Kategorien, sagst du, ich brauche mindestens das als Uhr, das, das und das, ne, Dresswatch, oder es gibt ja da so viel Uhrensammler, wie es gibt, so viele Ideen stecken ja hinter der Sammlung. Was ist deine sozusagen?
Also, wie gesagt, außer dass ich einmal eine Uhr verkauft habe, bin ich vom Verkauf komplett weg. Lieber lasse ich die Uhr ein Jahr liegen, aber ich weiß, ich komme wieder an den Punkt, wo ich sie dann doch wieder gerne anziehe. Ich habe zweimal eine Uhr verschenkt, in der Hoffnung, und einmal hat es wirklich gezündet, jemand damit anzufixen. Der eine, den ich damit angefixt habe, ist jetzt auch mittlerweile sehr schwer auf Instagram unterwegs. Und er freut sich dem Uhrenhobby und ist da voll mit eingestiegen. Ein Ziel habe ich hinter der Sammlung nicht. Also, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, ich muss so und so viel Dresser haben und so viel Diver. Ich kaufe halt wirklich das, was mir gefällt. Bin aber auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, okay, manche Uhren brauchen halt ein bisschen Bedenkzeit, dass man nicht zu schnell schießt, weil ich möchte sie auch wirklich dann mit Spaß tragen und nicht, ah, tolle Uhr und weggepackt. Das sollte halt schon ein bisschen überlegt sein. Aber es sollte halt irgendwann ja schon eine Sammlung sein, wo ich drauf gucke und sage, ja, ich ziehe die Uhr genauso gerne an wie diese Uhr. Also so wie ich jetzt auch nur als Beispiel, die Lotus, meine allererste Uhr, noch genauso gerne anziehe wie mein Super Avenger. Und das ist halt das, was meine Sammlung auch in 10, 20 Jahren noch erfüllen sollte. Das ist so der einzige Gedanke dahinter. Nicht verkaufen und fleißig weiter sammeln.
Das ist doch ein sehr, sehr schöner, das Wort zum Sonntag quasi.
Ja.
Einfach kaufen, was Spaß macht, überlegt kaufen, damit man hinterher, ich sage jetzt mal, keine Kaufreue hat, beziehungsweise die Uhr irgendwann in der klassischen Hausschublade verschwindet, wo man alles reintut, was man nie wieder findet, aber sucht. Und das wäre sehr, sehr schade. Und ich denke, du hast da eine insgesamt sehr, sehr schöne und auch durchaus vielseitige Sammlung. Du kannst relativ gut mal Understatement unterwegs sein mit deinen Orient, die ja auch jetzt nicht die allergrößte Größe mitbringen. Du kannst aber auch mal mit den Breitling oder den G-Shock auf den Putz hauen, wenn es denn sein darf oder sein soll. Und das muss es immer wieder mal, definitiv. Das heißt, da bin ich mal sehr gespannt, was dich denn zukünftig mal noch antreibt. Hast du da irgendwie aktuell was, wo du sagst, das könnte mich schon anfixen?
Das ist ganz falsche Frage, Daniel.
Oder anders gefragt, was fixt dich gerade nicht an? Nee.
Nein, also was immer noch ist, zwei Uhren, wo ich noch hinterher suche und noch aufs passende Angebot warte. Wenn es eine hört und was hat, darf sich gerne bei mir melden. Ich suche noch eine Breitling Colt, bestimmtes Modell. Es gibt ja die mit weißem Blatt 24-Stunden-Anzeige, mit schwarzem Blatt 24-Stunden-Anzeige oder dieses klassische Blaue. Das müsste ich aber davon abhängig machen, wenn ich sie wirklich in der Hand habe. Das ist eine Uhr, die mich sehr, sehr triggert. Von Breitling die Crosswind mit römischen Ziffern in Two-Tone, 44 mm. Eine der schönsten Uhren, die je gebaut worden sind. Ja, das und ansonsten, ja, gefallen tut mir vieles. Die Frage ist halt, ja, es gibt halt immer mehr Uhr wie Geld. Ja, das ist halt das eine, was man irgendwie koordinieren muss. Und ja, ansonsten, es werden ja ständig Neuigkeiten vorgestellt. Ich bin da offen für alles und harre der Dinge, die da kommen. Aber diese zwei Modelle sind halt die, die so ja aktuell auf der Liste noch ganz oben stehen.
Sehr, sehr spannend. Und natürlich bewegen wir uns rund um das Thema Breitling. Wie hätte es jetzt am Ende des Tages auch anders sein können, aber verstehe ich voll und ganz. Und ja, wenn von euch da jemand was hat, was Tolles, dann, ihr wisst, einfach mal melden. Wäre ja schön, wenn wir hier zueinander finden und am Schluss jeder
Auf jeden
hat, was
Fall.
er will. Und wie ich ja von dir so anfangs mitgekriegt habe, du musst einfach so lange drüber erzählen, bis deine Frau sagt, jetzt kaufst dir halt, ne?
Richtig. Das kann ich als Taktik nur weitergeben, ja. Das ist eine
Das
gute Idee.
ist ja unfassbar, was wir hier heute alles lernen. Ne? Da hört der ein oder andere, glaube ich, jetzt ganz genau zu. Super. Mir bleibt dir vielen herzlichen Dank zu sagen für die doch sehr tiefen Einblicke in deine Sammlung und aber auch in deine ja, persönlichen Empfinden rund um das Thema Uhren und ja, auch in die deine persönliche Geschichte sozusagen, die wir immer wieder touchiert haben. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und uns diese Einblicke gewährt hast. Ich ja, bleibt im Prinzip dir vielen Dank zu sagen. Vielleicht hören wir uns ja mal in diesem Kontext wieder. Ich weiß ja, dass wir uns demnächst auch mal sehen werden, dann in
Ja, auf jeden
anderem
Fall.
Rahmen. Und wünsche dir einen schönen Abend, eine gute Zeit und immer noch und auf jeden Fall bleib gesund.
Daniel, an der Stelle möchte ich mich natürlich auch bei dir bedanken, dass ich dabei sein durfte. Und ich glaube, stellvertretend für viele, viele Zuhörer, vielen, vielen Dank für deinen Content, der regelmäßig kommt. Zumal wie nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Jungs, die das in ihrer privaten Freizeit betreiben und nicht hauptberuflich. Der Hauptberuf steht ja halt nur mal im Vordergrund. Vielen, vielen Dank für die Zeit und die Mühe, die du da rein investierst, um uns regelmäßig mit neuem Content zu versorgen. Das an dieser Stelle. Dann wünsche ich dir natürlich auch einen schönen Abend und eine angenehme Zeit noch und freue mich drauf, dass wir uns bald persönlich kennenlernen.
Vielen Dank für die Blumen an dieser Stelle und bleibt im Prinzip hier perfekt überzuleiten und da draußen nochmal euch Danke zu sagen, dass ihr so schön zuhört und euch nochmal anzuspornen, gerne mit mir im Rahmen dieser Folge auch in Kontakt zu treten, wenn ihr sagt, mein Gott, ich habe da was Tolles zu Hause, da sollten wir mal drüber sprechen. Und ich sehe das ja vielleicht auch alles ganz anders, wie ich oder wie der Martin. Da müssen wir mal drüber quatschen im Rahmen einer Folge. Also keine Scheu, einfach da mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer sehr. Wünsche euch an dieser Stelle auch eine schöne Zeit, eine gute Zeit, wann immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund. Ciao, ciao, euer Daniel. Das war's mit dieser Folge bei Zeitzone. Ich hoffe, du hattest gute Unterhaltung. Du hast noch nicht genug von Zeitzone und die Zeit bis zur neuen Folge ist noch zu lange? Dann schau in den vergangenen Folgen der 4 Staffeln vorbei, die die unterschiedlichsten Themen beinhalten. Sicher ist auch etwas für dich dabei. Damit du neue Folgen nicht verpasst, abonniere den Podcast auf deiner Streaming-Plattform. Um den passenden Content zu den Folgen live und in Farbe mitzuverfolgen, freue ich mich, wenn du mir in Instagram unter Zeitzone-Podcast und in Facebook unter Zeitzone folgst. Ein uriges Dankeschön und bis bald.